Ja, guten Morgen miteinander. Das Lied war extra ausgesucht für mich, weil es am Schluss so schön Abend geht. Und ich bin heute eher ein bisschen tiefer anlagt. Ja, wir sind in der Serie Hoffnungsträger und eine Art Hoffnungsträger zu sein, das ist, indem man etwas Geschriebenes weitergibt. Und hinten ist ja der Büchertisch. Christine hat das gesagt, man kann die Gratisliteratur mitnehmen und weitergeben. Und es hat dort auch Kalender von Meos, was sonst ja eigentlich Kalender für Fremdsprachige sind. Aber wir haben dieses Jahr eine Version gemacht auf Schweizerdeutsch, was ja auch für gewisse Leute eine Fremdsprache ist. Und die sind auch zum Mitnehmen, verteilt die an Freunde, Bekannte, solange es hat. Am Büchertisch hat es ganz verschiedene Büchergattungen auch und stöbert etwas. Und die Frage ist jetzt an dich, was würdest du von dem Tisch lieber mitnehmen? Theologische Beiträge oder Biografien? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Selbst ich würde Biografien nehmen, wenn ich die Wahl hätte. Biografien, das ist etwas, was sehr beliebt ist. Biografien lieben Menschen. Die werden gerne gelesen. Und die Frage ist, warum sind denn Biografien so beliebt? Und ich glaube, Biografien sind beliebt, weil es Geschichten sind. Wahre Geschichten, nicht nur irgendwelche Geschichten, erfundene Geschichten, sondern wahre Geschichten von realen Personen. Und ich finde so faszinierend, dass Biografien, ob sie jetzt aufgeschrieben sind oder nur erzählt, die sind manchmal verrückter, als man sich das ausdenken würde. Man würde zum Teil nicht wagen, sich so etwas auszudenken, weil man dann denken würde, die das lesen, die sagen, ja, das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Aber Biografien, Lebensgeschichte, die sind manchmal verrückter, als Romane es sein können. Zum Beispiel die Geschichte von Erich Honecker, der dann nach dem Fall des Regimes bei einem Pastor zur Untermiete ist oder als Gast bei ihm wohnt, weil ihn niemand aufnehmen wollte. Eine komplett verrückte Geschichte bei einem Pastor, der während der Zeit des Regimes in der DDR unter ihm gelitten hat. Und dann wohnt er bei ihm. Oder ich denke da an Jacqueline Badran, die zweimal einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Oder man muss einen überleben, aber zwei. Also das ist verrückt, dass man sich das ausdenken würde. Biografien sind so interessant und faszinierend. Und in Biografien steckt eine unheimliche Kraft. Und da wundert es natürlich nicht, dass das kräftigste Buch, das wir auch am Büchertisch verkaufen, das Buch der Bücher, die Bibel, voll ist von Geschichten, und zwar voll von Lebensgeschichten. Es sind ja unzählige Lebensgeschichten, sozusagen Biografien drin, von Abraham, von Josef, von Mose, von Ruth, von David, von Petrus. Die Bibel ist voll von Biografien, von Lebensgeschichten, von Geschichten, von Personen, wo erzählt wird, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Und diese Geschichten, solche Geschichten, dass Gott gewirkt hat in einem Leben, solche Geschichten können auch wir erzählen. Denn Gott hat ja auch in unserem Leben gewirkt, in unserer Biografie. Und diese Biografie, die sollen wir weitererzählen. Im 1. Petrus steht von uns als Hoffnungsträgern, lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach der Begründung eurer Hoffnung fragen. Und die Begründung unserer Hoffnung, unseres Glaubens, die steckt in unserer Lebensgeschichte. In unserer Geschichte, wie Gott uns begegnet ist, wie Gott uns geführt hat, wie Jesus uns angenommen hat, erlöst hat, wie wir ihm nachfolgen. Der Grund unserer Hoffnung, der steckt in unserer eigenen Geschichte. Und deine und meine Lebensgeschichte, unsere Biografien, das ist das stärkste Argument für unsere Mitmenschen, ihre Hoffnung auf Jesus zu setzen. Und darum hat auch Paulus, der ja theologische Beiträge geschrieben hat, wenn man das so sagen möchte, seine eigene Geschichte erzählt, um Menschen zum Glauben zu führen und von seiner Hoffnung zu erzählen. Und ein Punkt ist von einem solchen Bericht, wo er das getan hat, das ist in Apostelgeschichte 26, wo er sich selbst verteidigt hat und vor König Agrippa und von seiner Hoffnung Zeugnis abgelegt hat. Und jetzt lese ich aus Apostelgeschichte 26,1. Das ist ein bisschen ein längerer Abschnitt, weil ja das Leben von Paulus sehr reichhaltig war. Nun sagte Agrippa zu Paulus, du darfst dich jetzt selbst verteidigen. Paulus hob die Hand und begann. Ich bin sehr froh, König Agrippa, dass ich mich wegen der Anschuldigung der Juden vor dir rechtfertigen kann. Denn du kennst ja die jüdischen Sitten und Lehren sehr genau. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Zunächst, weil ich seit meiner Jugend in Jerusalem lebte, bin ich allen Juden dort sehr gut bekannt. Wenn sie es nur wollten, könnten sie bezeugen, dass ich von Anfang an zur strengsten jüdischen Glaubensrichtung zu den Pharisäern gehört habe. Heute stehe ich nun vor Gericht, weil ich an die Verheißung glaube, die Gott unserem Volk gab. Auf die Erfüllung warten die 12 Stämme Israels, wenn sie Gott Tag und Nacht dienen. Und trotzdem, König Agrippa, werde ich wegen dieser Hoffnung von den Juden angeklagt. Warum erscheint es euch denn so unglaublich, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinte auch ich zunächst, dass man den Namen und die Lehre des Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen muss. Und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir eine Vollmacht des Hohepriesters geben und brachte vielen Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tod verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In den Synagogen quälte ich sie so lange, bis sie Christus verleugneten. In meinem maßlosen Hass verfolgte sie schließlich sogar bis ins Ausland. Aus diesem Grunde reiste ich im Auftrag des Hohepriesters und mit ihrer Vollmacht versehen nach Damaskus. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte, Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber stehe auf, denn ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Du sollst bezeugen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich will dich behüten vor deinem Volk und den Heidenvölkern, zu denen ich dich sende. Ihnen sollst du die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Teufels zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und die Auserwählten Gottes werden sie durch Glauben in mich in sein Reich kommen. Diesen Auftrag des auferstandenen Jesus bin ich gefolgt, König Agrippa. Zuerst habe ich in Damaskus und Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und bei den übrigen Völkern. Überall habe ich verkündet, die Menschen sollen sich von der Sünde abwenden, zu Gott umkehren und ihre Sinnesänderung durch gute Taten beweisen. Allein deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und deswegen wollen sie mich umbringen. Aber Gott hat mich bewahrt, so dass ich von heute vor allen den Machthabern wie einem Volk bezeugen kann, was schon die Propheten und Mose vorhergesagt haben, dass der verheißene Messias leiden und als erster von den Toten auferstehen wird, um den Juden, aber auch den Heiden das Licht zu bringen. an dieser Stelle, unterbrach ihn Festus erregt. Das ist Wahnsinn, Paulus, vor lauter Studieren hast du den Verstand verloren. Doch Paulus erwiderte, ich bin nicht wahnsinnig, Festus. Meine Worte sind wahr und ich weiß, was ich sage. Der König, zu dem ich in aller Offenheit spreche, kann das bestätigen. Ich bin überzeugt, dass er davon erfahren hat, denn schließlich ist das nicht in irgendeinem verborgenen Winkel der Welt geschehen. Glaubst du dem Propheten, König Agrippa? Du glaubst ihnen? Ich weiß es. Paulus hat den Grund seiner Hoffnung erzählt, hat sich verteidigt, sich und seinen Glauben, und er hat dabei seine Lebensgeschichte erzählt. Seine Biografie, er hat erzählt, dass er ein bekannter Schriftgelehrter war, dass er die Bibel studiert hat, dass er einen Eifer für Gottes Sache hatte, dass er sich eingesetzt hat, um diese Irrlehre zu bekämpfen, dass er die ersten Christen verfolgt hat und ins Gefängnis gebracht hatte und dass er auf dieser Verfolgungsjagd Jesus begegnet war, blind geworden war und dass ihm nachher ein Licht aufgegangen war, dass eben Jesus die Hoffnung der Welt ist und dass Jesus der Messias ist, der verheißen war. Und dass er jetzt unterwegs war, um von dieser Hoffnung zu erzählen. Paulus hat seine Verteidigungsrede als eine Lebensgeschichte erzählt. Seine Lebensgeschichte. Paulus hat kein rhetorisches Feuerwerk abgebrannt. Er hat nicht mit seinem theologischen Wissen beeindruckt oder argumentiert um sein Leben. Paulus hat einfach seine Lebensgeschichte erzählt. Wie er Jesus begegnet ist, wie Jesus sein Leben verändert hat und was sein neues Leben ausmacht, die Hoffnung, die Jesus ihm geschenkt hat. Und wenn wir Jesus aufgenommen haben, dann haben auch wir eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die Menschen interessiert, denn Menschen lieben Biografien. Die sind fasziniert davon. Und es steckt eine enorme Kraft in Lebensberichten. Und die Frage ist natürlich, worin steckt denn diese Kraft? Warum haben denn Biografien, Lebensgeschichten so eine Kraft? Warum geht so viel Faszination von ihnen aus? Und ich habe da ein bisschen gestöbert und mir Gedanken gemacht und ein paar Antworten als Vorschläge zusammengetragen. Ich glaube, Biografien, Zeugnisse, Lebensberichte haben eine Kraft, weil die Zuhörer, die Menschen, die das hören, sich damit identifizieren können. Ich habe die Geschichte gelesen, die Lebensgeschichte von Louis Zamperini, von einem Mann, der in japanischer Kriegsgefangenschaft war und dann geflüchtet ist, es ihm gelungen ist, nachdem er viel durch einen Aufseher drangsaliert wurde und dann auf dem offenen Meer über einen Monat getrieben ist in einem Schlauchboot. Und ich konnte mich ein bisschen identifizieren mit ihm, obwohl ich natürlich nicht dasselbe erlebt habe, aber Ähnliches. Auch in meinem Leben gab es in der Kindheit eine Zeit, da kam ich mir vor wie in Gefangenschaft. Und ich wurde von anderen Menschen drangsaliert. Und ich konnte mir vorstellen, wie das ist, wenn man in die Freiheit kommt. Ich konnte mich ein bisschen identifizieren mit ihm. Und ich glaube, darin liegt die Kraft. Wenn Menschen Biografien hören, dann können sie sich identifizieren. Auch wenn sie deine hören, mit deinem Leben, mit deiner Person, mit den Gedanken, die du dir gemacht hast, mit den Gefühlen, mit denen du gerungen hast, die Träume, die du geträumt hast. Und die Frage ist, mit wem können sich Menschen wohl am stärksten identifizieren? Die Menschen in deinem Umfeld. Mit einer Person, deren Biografie ein einziges Abenteuer ist. Das gejagt wird von Höhepunkt zu Höhepunkt, von Ausnahmezustand zu Ausnahmezustand, wo ein Feuerwerk abgebrannt wird von Wundern und du Gedanken weiter erzählst, die sich ein Genie macht. Ich denke wohl kaum, dass sich die Leute in deinem Umfeld mit mit dem Leben von so jemandem identifizieren können, weil die meisten Menschen in deinem Umfeld, die führen ja ein normales Leben. Und darum hat eigentlich ein normales Leben die stärkste Kraft, dass sich Menschen identifizieren können. Mit Menschen, die ein normales Leben führen. Alltäglich, durchschnittlich. Und die meisten von uns führen ja ein solches Leben. Natürlich gibt es Abenteuer und all das, aber über alles gesehen ist es doch relativ, alltäglich, normal. Aber es ist eine Kraft darin. Und wenn du jetzt denkst, ja, mein Lebensbericht, den will ja niemand hören, der interessiert niemanden, da ist keine Kraft drin, dann, das ist völlig unspektakulär. Ich habe da nicht eine Erscheinung gehabt wie Paulus. Es ist auch nicht so, dass ich vom Mörder zum Evangelisten wurde. Oder ich bin viel zu brav gewesen, fromm aufgewachsen. Darum hat mein Zeugnis keine Kraft. Da muss etwas her, das verrückt klingt. Dann ist das eine Fehlannahme. Das ist eine Fehlannahme. Da bist du auf dem Holzweg. Denn Menschen, wenn ja die Kraft im Identifizieren liegt, und die liegt darin, dann identifizieren sich Menschen gerade mit einem Zeugnis, das normal klingt. Von einem Menschen, der ein normales Leben geführt hat. Das ist ein Aspekt, warum Kraft liegt. Weil sich Menschen mit deiner Geschichte identifizieren können. Und das zweite ist, weil in Lebensberichten eine geistliche Wahrheit auf eine persönliche Ebene gebracht wird. Das verleiht Wahrheiten, geistlichen Wahrheiten Leben. Die werden lebendig. Und da ist eine Kraft drin. Ich habe war bei einer Weiterbildung, da das war ein von Greg Boyd, einem Theologen, einem Professor aus Nordamerika. Und ja, so Weiterbildung, Theologe mit schwierigen Gedanken auch. Das kann sehr trocken sein. Also da kann man ab und zu in Lethargie verfallen, oder? Aber das war faszinierend. Das war fesselnd. Denn er verknüpfte seine theologischen Gedanken mit seinem Leben. Und dann sind geistliche Wahrheiten, die er uns weitergegeben hat, plötzlich auf eine persönliche Ebene gekommen. Und genauso ist es, wenn wir etwas erzählen. Dann bekommen plötzlich geistliche Wahrheiten Kraft über, weil sie persönlich sind. Denn es macht einen Unterschied, wenn du sagst, ja, Jesus kann retten. Oder wenn du erzählst, wie Jesus dich gerettet hat. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das eine ist, ja, irgendwie, aber das andere ist persönlich. Wenn du sagst, ja, Jesus kann Menschen verändern, aber wenn du erzählst, wie er dich verändert hat. Wenn du sagst, es ist Hoffnung in der Botschaft von Jesus, dann ist das weniger kraftvoll, als wenn du sagst, warum du Hoffnung hast, warum Jesus dir persönlich Hoffnung gegeben hat. Durch die persönliche Betroffenheit bekommen geistliche Wahrheiten ein Gesicht. Dein Gesicht. Und dann geht es zu Herzen und es wird lebendig. Und ich denke, Nadine wird das bestätigen können. Dozenten an theologischen Fakultäten, die faszinieren, die verknüpfen das, was sie sagen, mit ihrem Leben oder mit unserem Leben, der Zuhörer. Diese Verknüpfung, das macht, dass geistliche Wahrheiten lebendig werden. Und was lebendig ist, das begreift man besser. Das wird einem, ja, da weiß man, um was es geht. Lebendige geistliche Wahrheiten stecken auch in deiner und meiner Geschichte. Und darum sollen wir sie erzählen, verpacken in unsere eigene Geschichte. Und auch Jesus hat das ja gemacht. Jesus hat ja geistliche Wahrheiten in Geschichten verpackt. Aber nicht nur in irgendwelche Geschichten, sondern über in Lebensgeschichten von Personen. Biografien. Der verlorene Sohn, der barmherzige Samariter, die bösen Weingärtner, die anvertrauten Talente, sind alles Geschichten. Jesus hat in Geschichten erzählt, wie Gott ist, was Gottes Plan ist, wie, was Gottes Herz bewegt. Und die Menschen haben verstanden, von was er geredet hat, weil er nicht einfach nur eine Theorie weitergegeben hat, sondern geistliche Wahrheiten in einer Geschichte, in einer Lebensgeschichte weitergegeben hat. Und dein und mein Zeugnis, da steckt auch eine geistliche Wahrheit drin. Viele geistliche Wahrheiten. Und das Beste und das Genialste ist, die müsst ihr nicht einmal alle verstanden haben. Die geistlichen Wahrheiten in deiner Biografie, die kannst du zum Teil nicht mal kennen. Das Gute ist, die anderen, die deine Geschichte hören, werden angesprochen und die wissen, was für geistliche Wahrheiten drinstecken. Das sind manchmal mehr, als du selbst begriffen hast. Und das ist doch immer wieder faszinierend. Faszinierend und macht Menschen offen. Macht Menschen offen für die Hoffnung, die du vermitteln möchtest. Ich glaube, der König Agrippa, der war sehr offen. Er sagt ja, glaubst du den Propheten? König Agrippa, du glaubst ihnen. Ich weiß es, sagt Paulus. Also der war sicher in diesem Moment offen durch den Lebensbericht von Paulus. Und ich glaube, er wäre nicht so offen gewesen, wenn Paulus herausfordernd argumentiert hätte, sein Wissen ausgepackt und demonstriert, was er gehabt über theologische Zusammenhänge. Aber durch das persönliche Zeugnis wurde Agrippa offen, nachdenklich vorbereitet auf das Wirken Gottes. Und genau so ist es bei uns. Wenn wir unser Zeugnis, unsere Lebensgeschichte weitererzählen und darin geistliche Wahrheiten vermitteln. Da ist eine Kraft drin, eine enorme Kraft. Und es ist eine enorme Kraft drin in der Authentizität und in der Echtheit. Denn gegen Echtheit gibt es keine Argumente. Es gibt haufenweise Argumente und die haben ja Menschen auch, wenn man behauptet, dass es Gott gibt oder dass Menschen Rettung nötig haben. Ja, da gibt es haufenweise Argumente dagegen. Es gibt Argumente und Beweise, dass Jesus nicht gelebt hat. Man kann argumentieren, dass die Bibel nicht Gottes Wort sein kann, dass die Kirche nicht die Hoffnung der Welt ist. Da gibt es Argumente, die haben die Leute. Aber es gibt kein Argument gegen das, was wir persönlich erlebt haben, wenn wir es weitererzählen. Denn du hast es ja erlebt. Du hast es erlebt. Es ist eine Tatsache. Es ist wahr. Da gibt es kein Argument dagegen. Wenn du erlebt hast, wie dir Jesus vergeben hat und wie du dadurch frei wurdest, gibt es kein Argument dagegen. Wenn du erzählst, dass der Heilige Geist dich verändert hat, wer will denn sagen, das stimmt nicht, wenn du das erlebt hast? Das ist echt. Es gibt kein Argument dagegen, gegen Echtheit. Und das ist eine Kraft im Zeugnis. Da muss man nicht über Recht oder Unrecht oder Beweise diskutieren, sondern du hast es ja erlebt und kannst es erzählen. Und es steckt Kraft in Zeugnissen und in Lebensberichten, in ihrer Einfachheit und in ihrer Klarheit. Es ist ja immer wieder, also es gibt ja so theologische Bücher, in Deutsch. Und es gibt theologische Bücher in Englisch oder von englischen Theologen. Und die deutschen Theologen, die sind immer so verwirrend, kompliziert, trocken und so weiter. Und du liest englische und die sind ansprechend, klar und deutlich und verständlich und man weiß, um was es geht. Und die einen sind nicht dümmer als die anderen, sondern die einen sind einfach klar und einfach, damit man es versteht. Und ein Lebensbericht, das hilft auch, wenn der einen einfachen Aufbau hat und eine klare Aussage. Weil du kannst die besten und tiefgründigsten Erkenntnisse und geistlichen Wahrheiten so kompliziert erzählen, dass sie am Ende alle Luft draußen ist und sie keine Kraft haben. Darum lohnt es sich auch bei einem Lebensbericht, bei einem Zeugnis nachzudenken, wie man das weitergeben möchte und das ein bisschen zu strukturieren. Und Paulus hat das auch getan. Das, was er erzählt hat hier bei seinem Plädoyer, das hatte eine klare Aussage. Er hat gesagt, ich bin dem Messias begegnet, auf den wir alle hoffen. Glaubst du das? Eine einfache Aussage und eine konkrete Frage. Und es hatte eine einfache Struktur, was er hier erzählt hatte. Ich meine, der Paulus war ja ein komplizierter Mann. Der hat komplizierte Dinge geschrieben, aber hier hat er es auf den Punkt gebracht. Klar, ich bin dem Messias begegnet, willst du das auch? Und eine klare Struktur vorher und nachher. Vorher habe ich auf den Messias gewartet und ich habe Jesus und Christen verfolgt. Dann bin ich Jesus begegnet und habe den Messias gefunden und jetzt diene ich Jesus. Es gab eine klare Vorher und Nachher. Und das gibt es bei den meisten biblischen Geschichten, die von einer Person handeln. Ein Vor- und ein Nachher. Von Josef, vorher ein Egozentriker, nachher hat er sich gesorgt um ein ganzes Volk. Jona, ein Prophet, auf Abwägen, Gott davongelaufen und dann Gott begegnet und dann hat er sich engagiert an dem Platz, an dem ihn Gott zugewiesen hat. Petrus, ein kopfloser Draufgänger vorher, nachher ein umsichtiger Kirchenvater. David, ein Hirte, nachher ein König. Es gab immer ein Vor- und ein Nachher. Und dieses Vor- und Nachher, das gibt es auch in deinem Leben. Und in meinem Leben, wenn du Jesus begegnet bist und eine Wiedergeburt erlebt, also gibt es immer ein Vorher und ein Nachher. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, über das Vor- und Nachher. Denn das stärkt den eigenen Glauben, macht dankbar und fröhlich. Und man kann davon erzählen, wenn man weiß, was war denn vorher, was war denn nachher. Und es ist eine Gelegenheit, gerade wenn man Menschen von seiner Hoffnung erzählen möchte. Oder wenn man Menschen einladen möchte. Zum Beispiel an eins von diesen Alpha-Treffen, die wir nächstes Jahr anbieten. Alpha-Treffen 13 Mal, wo wir weiter erzählen, was die Gründe unseres Glaubens sind. Unsere Hoffnung, da kannst du sagen, schau, das lohnt sich da dabei zu sein, weil ich habe das selbst erlebt, ich Hoffnung erhalten habe. Es gab ein Vorher und es gab ein Nachher. Es ist eine Gelegenheit, wenn man Menschen einladen möchte, sich zu überlegen vorher und nachher, aber es lohnt sich auf jeden Fall vor und nachher in seinem eigenen Leben zu überlegen, weil man ist dann vorbereitet. Ich habe ja im Eingangsvers schon gesagt, dass wir jederzeit parat sein sollen, über unsere Hoffnung zu erzählen. Und dann musst du wissen, was ist vor und nachher gewesen. Vorher sah es in meinem Leben so aus und jetzt so. Und darum folge ich Jesus nach, ganz einfach. Da liegt Kraft drin, dass Menschen offen werden, dass Menschen das Herz aufgeht. Aber dazu braucht es noch mehr. Denn jeder Lebensbericht, jedes Zeugnis lebt letztendlich von der Kraft des Heiligen Geistes. Es lebt von der Kraft des Heiligen Geistes. Denn ohne die Kraft des Geistes erhält niemand Erkenntnis, dass er gerettet werden muss. Er begreift es nicht. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kommt keine Sündenerkenntnis. Es wird niemand offen, es kommt niemand zum Glauben und es hat kein Zeugniskraft. Die Kraft des Zeugnisses, des Lebensberichts von uns liegt in der Kraft des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist ist unser Lebenszeugnis ein Bericht, eine Biografie, interessant, für manche vielleicht weniger faszinierend, weniger faszinierend, berührend, weniger berührend. Aber es ist einfach nur eine Lebensgeschichte. Ohne die lebensverändernde Kraft Gottes durch seinen Geist ist niemand bereit umzukehren. Nimmt niemand Jesus in seinem Leben auf. Beginnt niemand neues Leben in der Hoffnung. Das ist nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darum ist es entscheidend, sich immer wieder nach dieser Kraft auszustrecken. Den Heiligen Geist einzuladen, das eigene Denken zu prägen, die Gedanken zu lenken, die Worte zu lenken, persönlich ausgerüstet zu werden, um weiter zu erzählen auf eine gut strukturierte, einfache und klare Art und Weise, was man für eine Hoffnung in sich trägt. In Apostelgeschichte 1,8 steht, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samaria und auf der ganzen Erde. Wenn wir Hoffnungsträger sind, dann tragen wir den Geist in uns. Die Kraft des Geistes und in der Kraft des Geistes erzählen wir weiter, was Gott in unserem Leben bewirkt hat. Und darum wollen wir Gottes Geist immer wieder einladen, in unser Leben zu kommen, uns zu füllen, uns mit seiner Kraft auszurüsten und dass wir in seiner Kraft handeln können. Und das Abendmahl, das ist ein solcher Moment, eine Gelegenheit, natürlich kann man jederzeit den Geist einladen, dass er unsere Herzen erfüllt, unser Denken und Handeln. Aber das Abendmahl ist nochmal ein spezieller Moment, wo man das so ein bisschen greifbarer machen kann mit Brot und Wein. Es bietet die Gelegenheit, Vergebung in Anspruch zu nehmen und sich reinigen zu lassen. Und wo wir uns innerlich reinigen, wird Raum geschaffen, damit der Geist einziehen kann. Und darum ist das Abendmahl eine super Gelegenheit, den Geist einzuladen, sich selbst zu reinigen und dann ausgerüstet werden, um in der Kraft des Geistes weiter zu erzählen, wie Paulus, worin unsere Kraft begründet liegt, unsere Hoffnung. Im 1. Johannes 1, 7 bis 9 steht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir lassen die Worte einen Moment auf uns wirken. Und ich schließe dann ab mit einem Gebet, diese Zeit des Nachdenkens, des Nachklingens dieser Worte. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir zu Beginn der Zeit stehen, in der wir daran denken, dass du als Messias auf die Erde gekommen bist. Und du bist immer noch unser Messias, unser Erlöser, unser Retter, der Grund unserer Hoffnung, unserer Sehnsucht. Wir danken dir, dass du uns reinigst, dass der Geist du uns verheißen hast, unsere Herzen erfüllen kann, damit unser Mund übergehen kann. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unsere Herzen erfüllst und dass uns deine Kraft in uns mächtig wird. Amen.